ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Marco Wehr. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Physiker und Philosoph und dazu waren Sie viele Jahre Berufstänzer. Wenn Sie Menschen neu kennenlernen, auf welches Thema werden Sie denn da am häufigsten angesprochen?
Genau auf dieses Thema. Die fragen immer alle, wie passt denn das zusammen?
Welche Leidenschaft war denn zuerst da?
Na, das ist ganz schwierig zu sagen. Also ich habe das immer beides gemacht. Also ich habe auch mit dem Tanzen schon mein Studium finanziert. Und also ich habe professionell jetzt mittlerweile fast 40 Jahre lang als Tänzer gearbeitet, als Tanzlehrer und Bühnentänzer. Und gleichzeitig schreibe ich aber auch fast schon genauso lange und mache eigentlich sozusagen das Schreiben und das Tanzen seit 30, 40 Jahren professionell nebeneinander.
Also Henne oder Ei lässt sich gar nicht so richtig beantworten, weil es fast parallel gelaufen ist.
Also ich kann sagen, an welcher Stelle sozusagen mein biografischer Bruch war. Das war, nachdem ich sozusagen meine Promotion geschrieben hatte über Wissenschaftstheorie. Das war eine Kritik an der Chaostheorie. Und dann hat mir mein Professor angeboten zu habilitieren. Und ich wollte eigentlich immer so ein kleiner, unbedeutender Professor werden. Das war mein Traumjob. Also einer, der mit Verwaltungsaufgaben nicht belästigt wird und die ganze Zeit rumdenken kann. Und der hat aber zur Voraussetzung gemacht, dass ich nach Marburg ziehe. Und ich habe ja in Tübingen gelebt. Und das wollte ich nicht. Und gleichzeitig war mein Professor das Oberhaupt einer philosophischen Kirche, nämlich des Konstruktivismus. Und da musste man sozusagen diese Lehre vertreten. Und es gab Teile, die mich wirklich überzeugt haben. Bei anderen war ich eben auch kritisch. Und dann habe ich entschieden, das ganz anders zu machen, sozusagen nur vom Tanzen zu leben und mir dadurch intellektuelle Freiheit zu ermöglichen.
Jetzt haben Sie über die komplexe neue Welt geschrieben. Also man hört ja schon, Ihr Lebenslauf ist auch komplex.
Ja.
Und das Thema ist, wie lernen wir mit dieser komplexen Welt klarzukommen von Ihrem Lebenslauf? Was hilft Ihnen denn aktuell am meisten?
Naja gut, also sagen wir mal, mein Lebenslauf, am Anfang war das so, ich wollte einfach ein Mensch sein, der kommunikativ alle Facetten abdeckt. Ich wollte so ein ganzer Mensch sein, der sozusagen sowohl diese Körpersprache kann, die Tanzsprache und aber mich eben auch als Schriftsteller und Redner artikulieren kann. Das war mir sehr, sehr wichtig. Mittlerweile läuft das interessanterweise zusammen, weil ich mich auch viel mit künstlicher Intelligenz beschäftige. Und da versteht man allmählich, dass der Körper eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also wir sind auch nur auf eine bestimmte Art und Weise intelligent, weil wir diesen schönen menschlichen Körper haben. Und weil ich mit dem jetzt schon so lange arbeite, habe ich sozusagen so einen Erkenntnisraum, den andere vielleicht nicht haben. Und das ist ein ganz großer Vorteil, weil ich dann diese Komplexität umfassender erkennen kann als jemand, der jetzt nur Informatik studiert hat.
Das ist ja spannend. Haben Sie dafür ein Beispiel, wo dann eben der Körper und Geist zusammenkommen? Was ist Ihnen da zuletzt aufgefallen?
Na ja gut, das allererste Buch, was ich gemacht habe, war ja über die Hand mit meinem Kollegen Martin Weinmann, heute Martin Bleif. Und das heißt die Hand, Werkzeug des Geistes. Und man sieht eben sozusagen, das Gehirn steuert die Hand, aber gleichzeitig ist die Funktionalität der Hand auch wichtig für die Art und Weise, wie das Gehirn funktioniert. Das ist sozusagen so ein Regelkreis, ein sich selbst verstärkendes System, wo man direkt sieht, was der Körper für eine eminent wichtige Rolle hat.
Und dann hatte ein Buchtitel den Namen Welche Farbe hat die Zeit? Haben Sie die Antwort gefunden?
Ja, das ist natürlich sozusagen, das ist prosaisch. Und dieses Buch ist, um ganz ehrlich zu sein, eigentlich das Produkt einer Krise, weil ich 20 Jahre lang an einem Roman geschrieben habe, der bis dato unveröffentlicht ist. Und dieser Roman war eigentlich bei einem bekannten Verlag angenommen und dann bin ich Opfer einer verlagsinternen Intrige geworden. Und das hat mich dann so frustriert, dass ich den Roman dann zwar zu Ende geschrieben habe, aber der liegt bis heute in meiner Schreibtischschublade. Und dann habe ich überlegt, worüber schreibe ich jetzt mein nächstes Buch? Und dann war ich gerade Vater geworden und ich war ein begeisterter Vater. Also ich fand unglaublich faszinierend, welche philosophischen Fragen Kinder aufwerfen. Und dann habe ich gedacht, dann schreibe ich einen Philosophieverführer für kluge Eltern. Welche Fragen Kinder bei klugen Eltern sozusagen in deren Kopf zum Laufen bringen.
Wir waren gerade bei der Frage stehen geblieben, welche Farbe hat die Zeit? Antwort?
Ja, war eine Frage von meiner Tochter, die konnte ich leider nicht beantworten, die war zu klug. Da bin ich an die Grenzen meines Wissens gekommen.
Ja, also manchmal kann ja die Beschäftigung mit einem Thema schon hilfreich sein, um sich nicht mehr einer Sache ausgeliefert zu fühlen. Haben Sie sowas erlebt, also dass es komplexe Themen gibt und dann sagt man, ich taste mich mal langsam vor?
Ja, das ist eigentlich mein Alltag. Also ich stoße jeden Tag ununterbrochen an meine Wissensgrenzen. Und ich würde sagen, diese Grenzen sind jeden Tag höher. Je mehr man weiß, desto bescheidener wird man, weil man weiß, wie viele Sachen man eigentlich nicht weiß. Das heißt sozusagen, die Konfrontation mit Grenzen ist für mich absoluter Alltag. Also egal, ob man sich mit Chaostheorie beschäftigt, mit Quantenmechanik, Relativitätstheorie oder Hirntheorie, da kommt man immer sozusagen direkt an die Grenzen und sieht, welche Fragen offen sind und nicht beantwortet
sind. Hat sich von den alten Griechen zu uns noch nichts verändert, nee, ne? Sokrates, ich weiß, dass ich nicht weiß.
Ja, genau, ja. Es wird immer schlimmer.
Ja. Wobei, Sie gehen es ja ganz pragmatisch an und widmen sich dieser komplexen neuen Welt. Und ich möchte ganz gerne mit dem Thema beginnen, was Sie ganz hinten haben, nämlich das Thema Supermarkt. Das kennen wir alle. Und wie gehen Sie dieses Thema mit der Komplexität an?
Also das Thema Supermarkt, das benutze ich ja, um zu zeigen, dass wir heute, ohne dass uns das richtig bewusst ist, wir leben hier in einem absoluten Paradies. Also wenn man heute in einen ganz normalen, ordinären Supermarkt geht, in Norma oder Penny, dann gibt's da 50 Früchte aus aller Welt. Und wir wissen gar nicht mehr, wie außergewöhnlich das ist, weil das für uns so selbstverständlich ist. Wenn man dann alte Texte liest, zum Beispiel Bibel und Koran, und da wird das Paradies beschrieben, dann ist das Paradies viel, viel reduzierter als unser Supermarkt. Also wir leben im Paradies. Das Wasser kommt bei uns sozusagen aus dem Hahn oder aus der Flasche. Im Paradies war frisches Wasser eine der Umstände des Paradieses oder die Trauben, die sozusagen von den Bäumen hängen. Wir haben das alles, aber wir haben natürlich auch das Problem der Wahl. Und dieses Problem der Wahl ist nicht zu unterschätzen. Und da gibt es eine sehr interessante experimentelle Untersuchung. Wenn man uns fragt, ob wir die Auswahl schätzen, dann sagen wir alle, ja, wir wollen diese 50 verschiedenen Sorten Früchte. Wenn man das aber misst, dann stellt man fest, dass wir viel mehr kaufen, wenn die Auswahl reduziert ist.
Also weil es uns leichter gemacht wird.
Dann wird es uns leichter gemacht. Also unser Unterbewusstsein weiß es, dass uns diese Komplexität eigentlich überfordert, aber bewusst fordern wir sie ein.
Also Sie schließen dann, also paradiesische Zustände führen nicht zu paradiesischen Glücksgefühlen.
Weiß Gott nicht.
Ja. Und wie lässt sich Komplexität aus dem Alltag ziehen?
Naja, man kann am allerbesten und am allereinfachsten bei sich selbst anfangen. Also wenn man sozusagen so einen Mechanismus versteht, dann sucht man auch nicht unbedingt die Plätze, wo die Auswahl so gigantisch groß ist. Und man setzt sich nicht diesem Stress aus, alles miteinander vergleichen zu müssen. Das ist jetzt ja durchs Internet noch viel schlimmer geworden. Man kann sich das Internet ja vorstellen wie ein globales Kaufhaus, wo alle Produkte dieser Erde in der Auslage liegen. Und wenn ich mich jetzt sozusagen selbst unter Stress setze, weil ich sage, ich möchte das allerbeste Produkt haben, gemessen an meinen Bedürfnissen, dann mache ich mir einen Stress, der eigentlich gar nicht notwendig ist. Das kann ich ja reduzieren. Und wenn ich sozusagen auf 80% runtergehe und so eine bestimmte Form von Genügsamkeit entwickle und sage, ja, okay, ich will einfach ein gutes Produkt, aber es muss nicht das Beste sein, dann nehme ich mir schon einen riesigen Sack Steine vom Rücken runter.
Also um beim Beispiel Supermarkt zu bleiben, ich will einfach nur einen Apfel,
Einen guten Apfel.
Wenn er eine Macke hat, auch nicht schlimm.
Genau, oder ich bin auch froh, wenn ich ein Sortiment habe, das aus Äpfeln, Birnen und Weintrauben besteht und ich brauche nicht irgendwie noch eine Litschi oder und so weiter und so fort. Das macht das Leben schon einfacher.
Es ist ja immer schön, von schlauen Menschen was zu lernen. Und Sie haben über den Wirtschaftsnobelpreisträger Herbert Simon geschrieben. Was können wir denn von dem lernen?
Ja, also der Herbert Simon, der hat diese Theorie von den Maximierern und den Satisficern, also den Optimierern und den Genügsamen entwickelt. Und das geht eigentlich sozusagen Hand in Hand mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass es ganz gut ist, wenn man sein Ziel nicht zu hoch hängt. Also vor allen Dingen heute in unserer Welt, wo man diese Möglichkeit der Wahl hat, bringt man sich in Teufelsküche, wenn man unbedingt das perfekte Ergebnis erreichen möchte. Also Beispiel, ich möchte mein Geld anlegen an der Bank, auf der Bank, und wie mache ich das am besten? Da gibt's Aktien, da gibt's Anleihen, da gibt's Immobilien, man kann Wälder kaufen, man kann Gold kaufen und so weiter und so fort. Und das ist ein unglaublich komplexes Themenfeld. Es gibt wahnsinnig viele Produkte, zwischen denen man wählen könnte, und da bringt man sein Gehirn ganz, ganz einfach an die Leistungsgrenze und verzweifelt, weil man das optimale Resultat einfach nicht erreichen kann.
Gegenargument. Ist es nicht gut, auch das Hirn mal an die Leistungsgrenze zu bringen? Ja. Weil Beispiel Berichterstattung. Wir vereinfachen alles immer mehr, verflachen und am Ende verblöden wir alle.
Ja, jetzt kommt ein ganz interessantes Resultat. Man hat dann nämlich sozusagen die Performance von den Maximierern und den Genügsamen oder den Satisfiern miteinander verglichen. Und tatsächlich ist es so, die Maximierer sind ein bisschen besser. Also man könnte jetzt sagen, diese Anstrengung, die lohnt sich, aber der seelische Zustand ist viel, viel, viel schlechter als bei den Satisfiern, weil die ganze Zeit sozusagen Reue empfinden. Ich habe das doch nicht richtig gemacht, es ist nicht die allerbeste Performance, mein Nachbar hat doch noch ein bisschen mehr Geld auf dem Konto als ich. Und so bringt man sich sozusagen in eine Mühle des Unglücks, ne? Und der andere, der Genügsame, maximiert auch etwas, aber nicht sozusagen das Produkt, sondern sein Leben.
Sie wollen uns also gerade durch die Blume sagen, der Dumme ist der Glücklichere.
Nein, dumm ist er überhaupt nicht, weil der ist ja bei 80 oder 90%. Er möchte nur nicht das Maximum anstreben. Der ist eben einfach der Meinung, ja, mir reicht's, wenn ich ein gutes Auto fahre, aber es muss nicht das Beste sein. Ne? Dem reicht es, wenn er sozusagen fit ist, aber er muss nicht der Allerfitteste sein.
Praktizieren Sie das?
Ja.
Gerade auch als Berufstänzer, da hat man doch einen Anspruch und will auch besonders gut sein.
Also als Berufstänzer wird man sowieso dermaßen bescheiden, weil es gibt immer so viele Leute, die besser sind in bestimmten Bereichen als man selbst, dass man in Teufelsküche kommt, wenn man sich mit allen permanent vergleichen würde.
Das ist aber wieder ein anderes Thema, dieses Vergleichen.
Nein, das ist nicht ein anderes Thema, es ist eigentlich dasselbe Thema. Weil sozusagen, woraus ergibt sich denn das Beste? Es könnte natürlich das absolut Beste sein, aber wir Menschen, wir sind ja Beziehungs- oder Relationsmenschen und wir setzen uns immer in Bezug zu anderen. So, und das Allerwichtigste ist, dass man im Vergleich zu den anderen besser abschneidet.
Da möchte ich widersprechen. Gibt es nicht auch einen eigenen Anspruch, den man nur an sich persönlich stellt?
Idealerweise schon. Also das ist jetzt zum Beispiel in meinem Fall. Also ich bin so ein ganz wegorientierter Lerner und Über. Also ich mache viele Dinge auch einfach ihrer selbst willen und versuche für mich so gut wie möglich zu werden.
Interessant. Da versuchen Sie uns was anderes zu verkaufen, als Sie selber leben.
Ja, ich hab ja gesagt, die meisten Menschen tun. Ne? Jetzt erzähle ich darüber, was ich mache.
Ja,
also ich glaube, dass ich da bestimmte Dinge anders mache. Also ich versuche, diese Mühle, mich mit anderen Leuten permanent in Beziehung zu setzen, das versuche ich zu vermeiden, weil das macht einen unzufrieden.
Komplexe neue Welt. Und wie wir lernen, damit klarzukommen, Marco Wehr ist bei uns. Frage, wird die Welt dann wirklich komplexer?
Ja, ohne Frage. Also die Welt ist die letzten 20 Jahre um Zehnerpotenzen komplexer geworden als vorher.
Wie lässt sich das messen?
Ja gut, das ist jetzt aus der Hüfte geschossen, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist es eigentlich offensichtlich und evident, weil wir leben heutzutage ja eigentlich in zwei Welten. Also es gibt sozusagen diese wirkliche Welt und dann gibt es eine Stellvertreterwelt, eine Scheinwelt, die nenne ich in meinem Buch Welt 2. Das ist eben im Grunde genommen die Welt des Internet, das ist eine symbolische Welt und wir wechseln permanent zwischen diesen Welten hin und her. Und das hat natürlich Vorteile, es hat aber auch viele Nachteile.
Wobei wir müssten ja gar nicht, also wir könnten ja in der einen Welt bleiben oder uns auch für die andere neue Welt entscheiden.
Ja, also jetzt nur im Internet zu leben, so weit sind wir jetzt noch nicht. Das wäre sozusagen das Metaversum, von dem alle träumen. Aber natürlich kann man sich entscheiden, das Internet nicht zu benutzen. Aber dann wird man in bestimmten Berufen einfach funktionsunfähig. Dann kann man ja nicht mehr mitmachen. Deshalb sind wir in einer gewissen Art und Weise ja auch gezwungen, da mitzumachen.
Was schlagen Sie also vor, um damit klarzukommen?
Man muss sich sehr genau darüber Gedanken machen, wo die Vor- und wo die Nachteile liegen. Und man muss eben auch sich überlegen, in welcher Art und Weise einen das stresst und belastet und wie man das vermeiden kann.
Wie machen Sie es?
Naja, ich meine, in erster Linie informiere ich mich mal viel und ich weiß, wo im Internet gelogen und betrogen wird. Ich kenne auch die Mechanismen, wie das Internet sozusagen als Zeitdieb funktioniert. Also man weiß ja, dass viele Leute ihr Handy 1000 Mal am Tag checken, um zu gucken, ob da irgendwelche Nachrichten drauf sind. Und das ist eine Falle und ich ertappe mich manchmal auch selber, dass dieser neuronale Mechanismus bei mir auch funktioniert. Aber da ich den dann kenne, kann ich mich dann auch selbst erziehen und lege das Ding dann einfach aus der Hand.
Wie sieht denn Ihre Erziehung aus, dass Sie sagen, also 5 Mal am Tag darf ich reingucken und nicht öfter oder wie machen Sie
das? Nein, das hängt natürlich davon ab, was ich machen möchte. Aber zum Beispiel, wenn ich war in meinem ganzen Leben noch nie auf sozialen Medien und habe jetzt mal angefangen, so ein bisschen bei LinkedIn zu schreiben. Das macht mir Spaß, aber wenn man dann irgendwas gepostet hat, dann möchte man natürlich wissen, gibt es da Reaktionen? Und dann guckt man die ganze Zeit und dann denke ich mir immer, bist du ein dressierter Affe? Oder was, leg das Ding aus der Hand, geh in den Garten, grab die Erde um und dann kannst du in 3 Stunden nochmal drauf gucken, das reicht dann auch.
Das ist dieser Suchtfaktor und gleichzeitig Belohnung, wenn dann irgendwo ein Daumen hoch ist, dann freut man sich, ne?
Ja,
man will
das,
immer mehr davon.
Das ist so die, das ganze Suchtsystem, dieses Dopaminsystem, das funktioniert nicht mit Neuigkeiten, sondern mit Neuigkeitserwartungen. Also wenn man Neuigkeitserwartungen hat und die werden die ganze Zeit getriggert, dann besteht tatsächlich die Gefahr von Suchtverhalten. Und das ist ja genau das, was da passiert. Egal, ob ich jetzt bei Facebook bin oder Instagram oder LinkedIn, man hat was geschrieben und die ganze Zeit erwartet man eine Neuigkeit. Das macht einen irgendwie kribbelig und dann wird man im Grunde genommen in einer bestimmten Art und Weise abhängig von dieser Maschine. Und das ist bedenklich.
Also der wichtige Schritt ist, dass wir uns das bewusst machen, dass
Richtig.
Wir da ein Geschäftsmodell bedienen, wenn wir drauf gucken.
Richtig, genau.
Jetzt haben Sie eine Hymne unserer Zeit ausmachen können. Die ist jetzt gar nicht so neu, kommt nämlich von Jimmy Cliff. Wie kommen Sie drauf, dass das eine Hymne unserer Zeit ist?
Naja, das heißt ja, you can get it if you really want. Du kannst es schaffen, wenn du nur wirklich willst. Und da sind wir wieder bei diesem Maximierer von dem Herbert Simon, von dem wir vorhin gesprochen haben. Wir haben ja alle Möglichkeiten, aber dieser Möglichkeitsraum, der gibt uns auch diese Illusion, dass wir in der Lage sind, diese Möglichkeiten optimal zu nutzen. Und das ist eine Illusion. Also wir haben gar nicht die intellektuellen Kapazitäten, mit dieser Anzahl von Möglichkeiten zurechtzukommen. Wir haben aber den Anspruch. Und wenn wir dann die ganze Zeit versuchen, alles in unserem Kopf zu wälzen und alles optimal zu machen, sind wir zum Scheitern verurteilt. Und dieses Scheitern, das schreiben wir uns aber sozusagen auf die rote Liste und sagen, wir haben da versagt, weil wir hätten es ja tun können, weil die ganzen Informationen da waren. Deshalb besteht die Freiheit darin, in bestimmten Dingen einfach auch die Freiheit zu beschränken und auch den Möglichkeitsraum zu reduzieren.
Sie haben sich mit der Glücksforschung befasst. Wie lässt sich denn Glück erforschen?
Naja, also das ist jetzt ein sehr komplexes Thema in relativ kurzer Zeit.
Sie schreiben darüber.
Ich weiß, ich orientiere mich sehr an der sogenannten Harvard-Glücksstudie. Das ist für mich so ein bisschen der Goldstandard, weil das eine sogenannte Längsstudie ist. Man hat Menschen 70, 80 Jahre lang in ihrem Leben begleitet, hat die permanent interviewt und hat dann eben geguckt, welche Dinge sozusagen zu einem zufriedenen, einem glücklichen Leben führen und welche eben nicht. So, das eine ist offensichtlich, wenn man sozusagen das Pech hatte, kein Glück zu haben, also eine schwere Verletzung, Tod im engsten Familienkreis, dann ist es natürlich schon schwierig, ein glücklicher Mensch zu werden. Das ist nicht unmöglich, aber es ist eine große Bürde. Und interessant waren die sozusagen vom Pech verschont geblieben sind. Und da war es überhaupt nicht so, dass die glücklich wurden, die man normalerweise bei uns als erfolgreich bezeichnen würde. Also die dann sozusagen eine große Villa hatten und ein tolles Auto und so weiter und so fort. Sondern die Essenz der Harvard-Glücksstudie liegt darin, dass die glücklich wurden, die ihre Beziehungen gepflegt haben. Und das finde ich super interessant, weil da liegt das Glück ja eigentlich auf der Straße. Wir alle haben ja sozusagen liebe Menschen in unserem Umfeld. Wir haben Kinder, Schwestern, Geschwister, Eltern, Freunde. Und die Zufriedenheit kommt daher, dass man diesen sozialen Beziehungen wirklich einen Raum einräumt und dann eben auch sozusagen selbst investiert. Und das ist sozusagen der einfachste und sicherste Weg zur Zufriedenheit.
Es heißt ja auch, am Ende des Lebens stellen sich die Menschen Fragen. Und da sagt man, ja, man bereut das, was man nicht
Richtig.
Getan hat.
Richtig.
Also man sollte eher ausprobieren und
genau.
tun. Und die menschlichen Beziehungen, die sind eben ein ganz großer Bestandteil für ein glückliches Leben.
Genau.
So einfach ist die Formel.
Ja, also ich habe das jetzt zusammengefasst, aber das ist schon die wesentliche Essenz. Niemand auf dem Sterbebett sagt, es war ein Fehler, dass ich damals sozusagen nicht den Rolls-Royce gekauft habe, sondern nur den Mercedes. Das spielt alles überhaupt keine Rolle mehr. Also mein Opa hat immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ne, das wird offensichtlich vergessen, aber sozusagen die Beziehungen, die man geführt und das, was man für andere Leute auch investiert, ist ein ganz, ganz großer und wichtiger wichtiger Faktor für eigene Zufriedenheit.
Haben Sie denn aufgrund dieser Studie Ihr eigenes Leben dann nochmal überdacht und verändert?
Nee. Also das habe ich nicht gemacht, weil A ist mir meine Familie sehr, sehr wichtig, absolut zentral und ich pflege auch meine Freundschaften sehr.
Also vielleicht also ist es sowas.
Ich liebe meine Freunde und ich liebe das, mit denen zu kochen. Also ich finde, ein intellektuelles Gespräch bei gutem Essen ist sozusagen an Glück fast nicht mehr zu überbieten.
Und dennoch gibt es ja gesellschaftlich eben eine große Unzufriedenheit und diese große Suche nach dem Glück. Jetzt klingt es bei Ihnen so simpel. Warum haben es dann so viele Menschen offensichtlich nicht verstanden?
Naja, also wenn man sozusagen Erfolg definiert bei uns, dann kommen da andere Sachen vor. Also die wenigsten werden dann sagen, ja, ich war erfolgreich, weil ich eine super Beziehung zu meiner Familie und zu meinen Kindern habe. Sondern die sagen, ja, ich bin erfolgreich, guck mal, was ich geleistet habe. Ich bin im Aufsichtsrat, ich habe ein tolles Auto, ich kann super Urlaubsreisen machen, ich habe ein tolles Haus, ich habe eine wahnsinnig tolle Küche, in der ich zwar nicht kochen kann, aber die Küche sieht gut aus. Und diese Erfolgsfaktoren, die bei uns normalerweise mit Erfolg assoziiert werden, die bergen eigentlich die Gefahr, das Tor des Unglücks zu durchschreiten, weil da sind wir wieder am Anfang, weil das Glück da eben über Vergleiche definiert wird. Und Vergleiche erschöpfen sich irgendwann. Also nehmen wir mal an, Sie wollen jetzt ein tolles Auto kaufen. Dann kaufen Sie sich mal einen Golf mit 180 PS und schwarz. So die Freude an dem Auto, die währt relativ kurz. Nach ungefähr 2-3 Monaten haben Sie sich an dieses Auto gewöhnt. Und damit geht leider Gottes auch das Glück des Habens zurück. Und Sie fangen wieder an zu vergleichen und gucken und denken sich, oh verdammt, der da hinten, der hat einen schwarzen BMW. Da muss ich jetzt sozusagen nochmal ins Hamsterrad und muss mich richtig anstrengen. Aber wenn Sie sich den BMW gekauft haben, dann geht dieselbe Geschichte wieder los. Dann linsen Sie wieder zur anderen Seite. Und das nennt sich die hedonistische Tretmühle. Und die hedonistische Tretmühle ist ein ganz sicherer Weg zur Unzufriedenheit.
Deshalb ist es doch vielleicht ganz schön, wie es manche machen. Farin Urlaub hat es mal gesagt, auch er könnte sich alles leisten. Und dennoch wartet er ganz lange ab, bis er sich dann etwas gönnt, weil die Vorfreude natürlich auch etwas Schönes ist.
Ja, das rennt bei mir offene Türen ein. Also zum Beispiel Essen. Das Thema Essen, wie gesagt, ist mir sehr, sehr wichtig. Ich esse am liebsten, wenn ich Hunger habe. Also ich habe einen Freund, der hat so ein bisschen was Dandy-artiges und da muss, wenn es ums Essen geht, muss es immer das Beste sein. Das ermüdet mich. Also ich mache es lieber, ich habe einen sehr, sehr großen, verwilderten Garten. Und eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist, 2, 3, 4 Stunden in diesem Garten richtig zu ackern, mein Gehirn auf Null zu stellen, einfach überhaupt nichts nachzudenken. Und dann, wenn ich dann fertig bin mit der Arbeit, dann habe ich richtig Hunger. Und wenn ich dann essen gehe, dann ist das Essen so eine dermaßen Belohnung, dass ich mich unglaublich freue, obwohl ich mir das Essen auch schon vorher hätte kaufen können und ich hätte die Arbeit nicht machen müssen.
Aber das Schöne ist, wenn man sich das Essen ja auch verdienen kann. Dann kann man es besser genießen und schätzen.
Ja, mein Vater hat gesagt, erwirb es, um es zu besitzen. Das alte Goethe-Zitat.
Sie haben Komplexitätsmonster ausgemacht, zum Beispiel in Bezug auf einen Vulkan. Wie lässt sich das erklären?
Ja, also ich habe ja vorhin erzählt, dass sich unsere Zeit verändert hat, dass es Dinge gibt, die es früher in dieser Form nicht gab. Als Beispiel habe ich das Internet angeführt, aber man könnte natürlich auch die globalen den Warenzyklen nehmen, die globale Wirtschaftssysteme. Und wir haben sozusagen darüber geredet, was es heißt, wenn man diese Möglichkeiten des Internet von innen wahrnimmt und betrachtet, was es mit dem Menschen macht. Jetzt bei den Komplexitätsmonstern muss man die Perspektive verändern und sozusagen auf diese Infrastruktur gucken, die dafür notwendig ist. Das bedeutet, wir brauchen ja Computer, wir brauchen Glasfasernetze, wir brauchen Satelliten und das ist ein Netz, was um die ganze Welt geht und diese Infrastruktur muss da sein, damit wir überhaupt in das Internet eintauchen können. Und diese Struktur ist aber fragil und verletzlich. So, jetzt gibt es sozusagen natürliche Dinge, die so kompliziert sind, dass wir sie nicht vorhersagen können. Dazu zählen immer noch das Wetter. Ne? Also das Wetter kann man ein paar Tage vorhersagen, aber nicht für einen Monat. Dazu zählt eigentlich auch das Klima. Dazu zählen Vulkanausbrüche, dazu zählen Erdbeben, um jetzt mal drei zu nennen.
Oder die Natur eben, in erster Linie.
Die Natur oder eben Seuchen wie Corona. Dass Corona entstanden ist, konnte keiner in dieser Form vorhersagen. Was es dann für eine Dynamik entwickelt hat, wusste auch keiner. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Vulkanausbruch nehmen, Da müssen wir die Frage stellen, was würde denn heute bei so einem Vulkanausbruch passieren? Und die Vulkanausbrüche, über die ich rede, sind jetzt Vulkanausbrüche von also Supervulkanen, also ganz, ganz starke Vulkanausbrüche. Und da gibt es ein wunderbares Beispiel, nämlich der Ausbruch des Tambora 1815. Der Ausbruch des Tambora war 1000-mal stärker als der Ausbruch des Vesuv oder dieses isländischen Vulkans, der vor zehn Jahren ausgebrochen ist und den Flugverkehr lahmgelegt hat. Der Tambora war 1000-mal stärker. In der unmittelbaren Umgebung sind natürlich auch viele Menschen gestorben. Tsunamis sind um die Welt geschossen. Aber das Verrückte ist, in Europa hat es zuerst überhaupt niemanden gejuckt. Das wusste überhaupt keiner. Weil damals die Information ja sozusagen mehr oder weniger noch mit Schrittgeschwindigkeit von A nach B gegangen ist oder mit der Geschwindigkeit eines Segelschiffes. Das bedeutet, die Information brauchte monatelang, bis sie bei uns angekommen war.
Anno 1815 war es einfach anders.
1815 war es anders. Die Frage ist aber, was würde heute passieren? Heute würde das ganz anders sein. In dem Moment, wo der Vulkan ausbrechen würde, unmittelbar vorher weiß man das, weil es da rumort, würden die Bilder um die Welt gehen. Wahrscheinlich würde eine globale Panik entstehen. Man kann spekulieren, dass die Aktienmärkte sozusagen runterknallen, dass es da eine Wirtschaftskrise gibt. Aber dann gibt es natürlich noch direkt die mittelbaren Auswirkungen. Was passiert zum Beispiel, wenn die Magmamassen in die Stratosphäre hochgeworfen werden, um die Welt ziehen und sich die Welt auf einmal verdunkelt? So wie dann bei dem Tambora 1816, das Jahr ohne Sommer kam. Wir hatten eine riesige Hungersnot in Europa. Die Tage wurden nicht mehr richtig hell. Das Getreide ist verfault. Die Leute haben im Grunde genommen Moose gegessen und Knochenmehl hergestellt. Es wurde nicht mehr hell und es hat im August geschneit. Was würde das heute bedeuten? Und das ist mir sehr wichtig in diesem Buch, darüber also diese Gedanken anzuregen, darüber nachzudenken, weil das wichtig ist.
Welche Schlussfolgerung ziehen Sie daraus?
Wir müssen uns vorbereiten. Also wir können die Dinge nicht voraussagen, aber wir können natürlich Vorsorge treffen. Also wenn wir wissen, dass zum Beispiel die Versorgung mit Nahrungsmitteln eingeschränkt sein könnte, dann müssen wir eine bestimmte Form von Vorratshaltung machen. Wenn wir wissen, dass eine hochkomplizierte Struktur wie die globalen Lieferketten beeinträchtigt sein könnten, weil vielleicht im Suezkanal ein Schiff umfliegt oder eine Hafenanlage kaputt ist, brauchen wir alternative Handelswege. Und wenn wir wissen, dass die Möglichkeit besteht, dass das Internet nicht mehr funktioniert, brauchen wir andere Kommunikationsformen. Und vielleicht brauchen wir auch ein Energiesystem, was auf vielen Füßen steht. Also ich möchte nicht drüber nachdenken, wenn es sozusagen nachtdunkel wird, und das hat es in der Menschheitsgeschichte mehrfach gegeben, was passiert mit unserer Stromversorgung, wenn wir nur noch Photovoltaikmodule und Windräder haben. Also da würde ich dazu raten, über solche Sachen nachzudenken, das zu diskutieren und sich da breiter aufzustellen.
Sie erzählen gerade, auch wenn die Musik läuft, so viel aus Ihrem Leben. Und Sie haben so ein bewegtes Leben. Sie haben im Gartenhaus eine Zeit gelebt. Wie war das?
Ja, also mir hat nichts gefehlt im Gartenhaus. Ich habe, glaube ich, fast 20 Jahre auf 7 Quadratmetern gelebt. Und mein Vater war extrem tolerant. Der hat mich immer machen lassen, was ich wollte. Auch als ich diese obskure Verbindung zwischen Philosophie, Wissenschaft und Tanz gemacht habe, hat mein Vater immer gesagt, Hauptsache du bist glücklich. Aber als er mich dann in Tübingen in meinem Gartenhaus besucht hat, da war ich dann schon 37, dann das Ende meiner Promotion, das erste Buch. Und da hat er mich so kopfschüttelnd angeguckt und hat gesagt, Sohn, wann willst du dein Leben unterm Kirschbaum endlich beenden?
Und dann?
Ja, dann wurde ich aus dem Gartenhaus rausgeschmissen. Da musste ich mir ein neues suchen. Und dann war es aber so, dass dann auch meine erste Tochter auf die Welt gekommen ist. Und das hat mein Leben dann ein bisschen verstetigt, um es vorsichtig auszudrücken.
Zum Gartenhaus würde man heute vielleicht sagen, Sie waren der Vorreiter der Tiny Houses.
Also ja, das ist ohne Zweifel.
Inzwischen ja schon ein wirklicher Trend zu sagen, ach, wir verknappen uns einfach mal, weil wir haben ja so viel. Wir haben die Sendung begonnen damit, dass es uns so schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, weil das Angebot so riesig ist. Wenn wir das Angebot selber verknappen, machen wir es uns womöglich selbst leichter.
Ja, oder? Also wenn man das richtig macht, ist es eine ziemlich intelligente Strategie. Also ich habe ja vorhin beschrieben, dass sozusagen der Vergleich des Teufels ist. ist, was die Lebenszufriedenheit angeht, weil wir Menschen uns an bestimmte Situationen immer gewöhnen. So, und wenn wir uns sozusagen an eine bestimmte Situation gewöhnt haben, dann muss, damit das Gefühl wieder gleich ist, der Stimulus noch größer werden. Dann ist man wieder auf einer Ebene, dann muss der Stimulus noch größer werden. Man kann aber ja auch in die andere Richtung gehen. Man kann gucken, dass man selbst immer sensibler wird und sich an kleineren Dingen erfreut, dann braucht man immer weniger und hat aber genau dasselbe Glücksgefühl. Und das, finde ich, ist eine sehr raffinierte Strategie, die ich auch versuche zu beherzigen.
Vielleicht gerade umso gefragter, wo das Angebot immer größer wird. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Also Sie haben es ja offenbar schon relativ früh angefangen, wenn Sie schon so früh im Gartenhaus waren.
Ja, das ist, ich bin, glaube ich, so ein bisschen so ein Outsider-Philosoph. Weil für mich das Allerwichtigste an der Philosophie ist einfach der Alltag. Die Art und Weise, wie ich mich selbst als Mensch fühle, ist für mich total zentral. Ich mag das nicht, wenn man das sozusagen so aufsplittet in so eine Form akademischer Philosophie, wo ich dann sozusagen abstrakte Texte schreibe und Bücher. Und wenn das dann gar nichts mit dem eigenen Leben zu tun hat, empfinde ich das als unauthentisch. Und mein Ziel ist im Grunde genommen, das, was ich auch abstrakt mache, in mein Leben so einzuweben, dass das für mich als Mensch positiv ist und mich auch zufriedenstellt.
Und dieses Zufrieden fragen Sie sich dann am Abend ab, habe ich das und das richtig gemacht? Wie ist es
ja,
bei Ihnen?
Ja, ich habe da so eine kleine Liste. Ich kenne natürlich auch so meine Schwächen und dann sehe ich ein, dass an der und der Stelle mache ich Dinge verkehrt. Und dann nachts im Bett, wenn ich da so liege, dann thematisiere ich das und frag mich dann selber, wie ich an diesem Tag sozusagen agiert habe und ob ich das gut finde oder schlecht. Und durch diese Einübung verändert sich dann die Einsicht und wird dann zum Teil von einem selbst. Und so ändert man sich dann auch als Mensch. Also nur die Einsicht zu haben, ist viel zu wenig. Diese Transformation, ein anderer zu werden, das sind Jahre oder manchmal auch jahrzehntelange Prozesse. Das muss man ganz ehrlich sagen.
Sie schreiben darüber, dass seit Tausenden von Jahren der Mensch immer wieder versucht, die Zukunft zu deuten. Ganz egal, ob jetzt auf naturwissenschaftlicher Basis oder mit Hilfe von Orakeln. Warum fällt uns das denn eigentlich so schwer, die Dinge einfach auf uns zukommen zu lassen?
Ja, weil das kann ja mitunter lebensgefährlich sein, wenn man bestimmte Sachen nicht voraussieht.
Leben ist lebensgefährlich.
Leben ist lebensgefährlich. Blöderweise wissen wir das ja auch und deshalb haben wir Angst. Tiere wissen wahrscheinlich nicht, dass sie sterblich sind. Wir wissen es, wir wollen es vermeiden, solange es geht. Und die Vorausschau in die Zukunft ist dann natürlich das probateste Mittel, also zu erkennen, was ist eine Chance und was ist ein Risiko. Und von daher gibt es diese Orakelstrategien, die gibt es halt schon seit Tausenden von Jahren. Beispiel, die Sumerer hatten irgendwie 400 Merkmale, wie man die Leber als Organ interpretieren muss, damit man in die Zukunft sehen kann. Oder Kaffeesatzleser oder das Delphische Orakel und so weiter und so fort. Und von diesen ganzen Voraussagestrategien ist die Wissenschaft mit Abstand die jüngste, aber eben auch die erfolgreichste.
Ja, das ist ja schon mal gut, dass man sich daran festhalten kann. Aber Sie schreiben dann über sehr bizarre Orakel. Ich fand ganz amüsant zu lesen, auch diesen Bauernkalender im Grunde, den amerikanischen Farmers Almanach. Warum ist das ein Märchenbuch?
Ja, das ist unglaublich. Also diese Almanach, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch ausspricht, Almanache oder so, die sind in Amerika, die sind sehr populär gewesen. Bis vor kurzem waren die auf den Bestsellerlisten. Und das sind eben zum Beispiel so Aussaatkalender, warum man welches Getreide zu welcher Zeit aussäen muss, weil dann das Wetter so und so und so sein wird. Blöderweise ist es eben so, das Wetter ist nicht prognostizierbar. Deshalb sind diese Kalender auch mit Vorsicht zu genießen. Aber es gibt natürlich eine unglaubliche Geschichte. Ich vermute, dass sie auf die anspielen. Da hat einer von diesen Almanachen einen absoluten Zufallstreffer gelandet, weil der lag irgendwie krank im Bett. Und von diesem Kalender war noch ein Tag frei, irgendwie der 16. Juli 1816. Und dann kam sozusagen ein Angestellter, hat gesagt, ja, was soll ich denn da reinschreiben, Herr Thomas? Und dann hat er den angebrüllt und hat einfach gesagt, schreib einfach rein, was du willst. Und da hat der sich dann einen Scherz draus gemacht und hat dann im Juli Schneefall eingetragen. Und das war dieses Jahr ohne Sommer, von dem wir vorhin geredet haben, als der Tambora sozusagen die Welt verdunkelt hat. Und an diesem Juli-Termin hat es tatsächlich geschneit. Und dann wurde dieser mürrische Thomas als Prophet gefeiert, weil der hatte den Schneefall im Juli vorausgesagt.
Also es gibt ja manchmal so bizarre Geschichten. Genauso, wir erinnern uns noch, 2010 war das, da gab es Krake Paul. Das war das Fußball-Orakel.
Genau.
Was hat es mit dem auf sich gehabt? Das war nicht ganz unerfolgreich.
Nee, das war nicht völlig erfolglos, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es hat alle Spiele richtig vorausgesagt, wenn man von Voraussage sprechen kann. Aber es ist eben so, wenn Sie 100-mal einen Würfel würfeln, gibt es auch eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass Sie 100-mal die 1 würfeln. Es ist zwar ein erratischer Prozess, aber es kann trotzdem eine geordnete Folge entstehen.
Trotzdem macht es uns Menschen ja irgendwie große Freude. Also der Unterhaltung dient es.
Ja, ohne Zweifel. Und natürlich auch der eigenen Gewissensberuhigung.
Wie war das mit dem Orakel von Delphi? War das das erste Orakel?
Das weiß ich nicht. Aber das Orakel von Delphi ist natürlich legendär, weil das ja auch hunderte von Jahren gab es dieses Orakel. Und die Leute sind ja aus ganz Europa, fast aus der ganzen Welt, nach Delphi gereist, um sich diese Orakelsprüche anzuhören. Das muss man sich vorstellen. Weil damals ist man ja entweder sozusagen zu Fuß gegangen oder mit dem Pferd geritten. Die Leute waren monatelang unterwegs. Dann in Delphi war es auch gar nicht so einfach, in Anführungsstrichen einen Termin zu kriegen. Das heißt, die haben dann da gewohnt, bis ihnen dann die Ehre zuteil wurde, mit der Pythia, mit diesem Orakel, die auf einem Dreibein saß, über einer Erdspalte, aus der halluzinogene Gase austraten, sich da die Zukunft prophezeien zu lassen.
Also abgefahrenen Geschichten.
Total abgefahren.
Danke für Ihren Besuch heute Vormittag,
Marco Wehr. Ich
danke auch.
Herzlichen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.